Ja, keiner ist wie Jesus, wie der Mann, der Karfreitag gestorben ist und Ostern auferstanden ist. Und wir befinden uns auch mit der Taufe irgendwie noch in diesem Themenkomplex von Tod und Auferstehung, von Ostern. Und gehen in der Geschichte für die Predigt einfach ein klein bisschen weiter, wo dieser Auferstandene seinen Jüngern, seinen Freunden immer wieder begegnet ist. Er war mal hier und mal da und verschwand plötzlich und tauchte in abgeschlossenen Räumen auf einmal wieder auf. Die Jünger trafen ihn und dann war er wieder ein paar Tage weg und sie erkannten ihn manchmal gar nicht, wenn er auf einmal neben ihnen stand und sie wussten nicht so ganz genau, na, ist er das nun oder ist er das nicht? Offenbar hatte er so einen Auferstehungskörper, eine andere Gestalt, die Jesus irgendwie ähnlich war, aber ich meine, mit diesem Körper konnte er durch Wände gehen, also muss dieser Körper auch irgendwie anders gewesen sein. Und dann gab es eine Begegnung mit diesem Auferstandenen am See Tiberias, wo Petrus mit seinen Kollegen gefischt hat. Da war Thomas, da war Johannes, eben Simon Petrus. Das wird heute ein bisschen kompliziert mit Simon Petrus, weil dieser junge Mann, oder der hieß ja eigentlich Simon, wurde von Jesus dann Petrus genannt, wird in der Bibel deswegen häufig Simon Petrus genannt und ich werde heute wahrscheinlich immer wieder zwischen Simon und Petrus und Simon Petrus hin und her switchen. Es ist immer die gleiche Person, ob ich jetzt Simon sage oder Petrus oder Simon Petrus. Heute Morgen ist das einer. So, dieser Petrus, der war fischen. Und hatte auf einmal unglaublich volle Netze. Und Johannes, so ein jüngerer Kerl, der war bei ihm mit auf dem Schiff und er erkannte hinten am Ufer eine Gestalt und sagt, das müsste Jesus sein. Das ist ganz bestimmt Jesus. Das erklärt auch, warum unsere Netze so voll sind mit Fischen. Und dann sind sie an Land gefahren und Petrus sprang aus dem Wasser schon mal vor und ist zu Jesus hingeschwommen und hatten sie ein schönes Grillfest, haben die Fische gegrillt, wurden alle ganz satt und sie waren sich ganz sicher, dass es Jesus ist. Aber witzigerweise steht da explizit, dass keiner sich getraut hat zu fragen, bist du denn auch wirklich Jesus? Sondern sie haben so von dem, wie er war, sind sie einfach davon ausgegangen, dass das schon Jesus sein muss. Was ich komisch finde, weil sie sind ja 3 Jahre mit ihm unterwegs gewesen. Er muss irgendwie anders ausgesehen haben und hat sich dennoch, so wie er gegessen hat, einfach als der gezeigt, wer er war. Jesus Christus, der Gestorbene und Auferstandene. Und dann passiert ein schönes Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Und das mag ich kurz vorlesen aus Johannes 21. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, also nach dem Grillen, sprach Jesus zu Simon Petrus, Simon, du Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese dort haben? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er ein zweites Mal zu ihm, also Jesus zu Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht Jesus ein drittes Mal zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Ein irgendwie merkwürdiges Gespräch, irgendwie komisch. So 3-mal im Prinzip die gleiche Frage und Jesus möchte irgendwie einen Schäferjob loswerden und das mit diesem Auferstanden nach dem Grillen ist merkwürdig und man könnte davon ausgehen, man sollte vielleicht davon ausgehen, dass in diesem Gespräch ein tieferer Sinn zu suchen ist, dass es nicht wirklich um Schafe und Lämmer ging, sondern irgendetwas anderes wollte Jesus von Petrus. Und in diesem Gespräch wird die besondere Freundschaft auch von Jesus und Petrus sichtbar. Also so ein Gespräch macht ja nur Sinn, wenn man sich kennt. Also wenn ein wildfremder Mensch auf einen zukommt und fragt, hast du mich lieb? Und dann kenne ich zwar nicht, aber ja. Und dann sagt er, weide meine Schafe. Dann denkt man sich, ich rede lieber mit jemand anderen. Also die müssen sich kennen, weil Jesus hat die Möglichkeit, diese Frage 3-mal zu stellen. Und Petrus scheint damit irgendwas anfangen zu können. Gleich am Anfang, die erste Frage zeigt, dass Jesus Petrus sehr gut kannte. Weil Jesus nicht nur fragt, hast du mich lieb, sondern er fragt ja, hast du mich lieber, als die mich lieb haben? Und meint damit ganz bestimmt die anderen Jünger. Und das zeigt, dass Jesus dieses Vorlaute von Petrus gut kannte. Petrus war immer sehr schnell mit seinen Antworten. Und er hatte früher auf jeden Fall schon das Gefühl gehabt, dass er, na, ob besser nicht, aber er wusste auf jeden Fall auf jede Frage eine Antwort und das sofort. Und die war auch ganz bestimmt immer irgendwie richtig, meinte er. Und Jesus nimmt das ernst, nimmt diese Eigenart von Petrus ernst. Und da weiß Petrus ganz bestimmt auch sofort, oh, er redet wirklich mit mir. Das ist auch wirklich Jesus, weil er kennt mich, er kennt meine vorlaute Art. Er weiß, dass ich ganz schnell war mit dem Reden. Dass ich so Sätze gesagt habe wie, ja, natürlich, Jesus, bleiben wir da bei dir. Wohin sollen wir sonst gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und dieses, ich werde dir treu sein. Die anderen mögen ja vielleicht irgendwie dich verraten oder dich allein lassen, aber ich werde dir treu sein. Und dann diese Frage von Jesus, hast du mich mehr lieb als diese hier? Hast du mich lieber? Es ist irgendwie vielleicht frech, es piesackt bestimmt auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob Jesus da vorführen möchte und sagt, guck mal, Jesus, Petrus, so bist du. So einer, der immer meint, er wäre besser als die anderen. Es ist irgendwie Spekulation, ob das gemein oder liebevoll war, aber auf jeden Fall war das eine Sprache, in der Petrus sich wiedererkennen konnte oder musste. Wo Petrus ganz genau wusste, oh, Jesus redet wirklich mit mir. Er stellt mir diese Frage und nicht jedem von uns. Nicht einem Johannes, nicht einem Andreas, nicht einem Thomas, sondern er redet jetzt mit mir, mit Petrus. Hast du mich lieber als diese dort? Bist du immer noch der vorlaute Petrus, den ich kenne und schätze und hast du mich lieb? Diese Geschichte macht deutlich, dass Jesus natürlich irgendwo an die ganze Welt diese Frage richtet, wie stehst du eigentlich zu mir? Und jeder auf der Welt kann sich dazu irgendwie äußern, aber es macht auch deutlich, dass Jesus tatsächlich jeden Einzelnen meint. Jeden Einzelnen persönlich. Und wir feiern heute Taufe, weil 5 Leute diese ganz persönliche Frage für sich beantwortet haben. Natürlich kann man irgendwie auch leben, indem man sagt, ja, meine Eltern gehen immer regelmäßig zur Kirche und das ist auch alles irgendwo, bestimmt gibt es auch einen Gott und irgendwann, wenn ich mal tot bin, werde ich mich damit auch beschäftigen müssen. Aber man kann die Frage auch für sich persönlich nehmen und das heute für sich beantworten. Und man muss es vielleicht auch für sich beantworten, weil Jesus an dem ganz Persönlichen interessiert ist. Weil diese Frage eine Frage an dich ist. Hast du mich lieb? Wie stehst du ganz, du als Person zu Jesus Christus? Das ist nicht individualistisch beliebig, weil die Antwort auf diese Frage ist nicht so, wie wir das heute individualistisch kennen. Ja, ich hab dich irgendwie auch auf meine ganz spezielle Art und Weise lieb. Sondern es ist eine Ja- oder Nein-Frage. Die ist persönlich, aber nicht individualistisch. Du musst ganz persönlich in deinem Herzen entscheiden, wie du zu Jesus stehst und musst diese Frage mit Ja oder Nein beantworten. Hast du Jesus lieb? Hast du mit ihm eine Beziehung? Bist du an einer Beziehung mit ihm interessiert? Er ist offensichtlich daran interessiert, mit dir ganz persönlich eine Beziehung zu leben. Und er macht dir ganz persönlich das Angebot, in der Taufe auch sichtbar zu sagen, ja, ich möchte mit Jesus leben, ja, ich möchte eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus leben. Diese Frage, die Jesus Petrus stellt, ist auffällig, dass er sie 3-mal stellt. Es ist bestimmt irgendwie erstmal ein nerviges Gespräch für uns als Leser. Warum 3-mal? Einmal hätte doch gereicht. Es ist ganz bestimmt auch nervig für Petrus gewesen, weil es nicht nur eine rhetorische Frage war. Nicht nur alle guten Dinge sind 3 und wenn wir es 3-mal abgeklärt haben, dann wissen wir es ganz sicher. Sondern für Petrus war es nervig oder herausfordernd auf jeden Fall, weil Petrus damit, glaube ich, ganz schnell was verbinden konnte. Weil die Zahl 3 ist zwischen Petrus und Jesus was ganz Besonderes. Ihr kennt vielleicht die Geschichte vom Abendmahl, von dem letzten Treffen, wo Jesus mit seinen Freunden am Tisch sitzt und nochmal darüber redet, dass er sterben wird. Die verstehen natürlich nichts davon, merken aber, dass die Spannung irgendwie zugenommen hat in Jerusalem und irgendwas wird passieren. Und sie kriegen ein bisschen Angst, dass Jesus das vielleicht ernst meint, dass sie ihn alle verlassen werden und dass sie ihn verraten werden und dass Jesus wirklich stirbt. Und dann sagt Petrus natürlich, wie Petrus nun mal ist, die anderen vielleicht. Also hier gibt es ja echt komische Gesellen unter uns. Vielleicht werden dich die anderen verlassen, vielleicht sogar verraten. Aber ich, Petrus, niemals. Ich werde bei dir bleiben. Und dann kommt die 3 ins Spiel. Und Jesus sagt zu Petrus, du, mein lieber Freund, der Hahn, der wird morgen früh krähen. Und noch bevor er kräht, wirst du mich 3-mal verleugnet haben. Wirst du 3-mal gesagt haben, Jesus, Geh nicht. Ja, und Jesus hatte recht. Genauso ist es passiert. Jesus geht mit seinen Freunden in den Garten Gethsemane, wird dort ergriffen von den Wachen, von den Dienern des Hohen Rates. Sie nehmen ihn mit zum Hohen Rat. Das waren die Obersten des Volkes, die geistliche Führung. Damals gab es noch keine Trennung zwischen Kirche und Staat. Die geistlichen Oberhäupter hatten viel zu sagen. Sie durften nicht zum Tode verurteilen, das durfte Pilatus später machen. Aber sie haben ihn verhört, Jesus, und haben ihn mit zu sich genommen, ihn vor sich gestellt, ihn ausgefragt. Und draußen im Hof war eine Menschenmenge, die natürlich interessiert war. Na, was passiert wohl mit diesem Volksverräter Jesus, mit diesem Hochstapler, mit diesem Sohn Gottes, wie er sich selber nennt? Und unter diesen Leuten war auch Petrus. Und er wird erkannt von den anderen Leuten im Hof. Und du da, du Petrus, du Fischer, warst du nicht auch einer, der mit diesem Jesus unterwegs war? Und das war eine heikle Situation für Petrus, weil es könnte ja sein, dass er ganz schnell mit angeklagt wird, dass er mit hineingeschliffen wird vor den Hohen Rat und eventuell auch verurteilt wird. Und natürlich sagt Petrus, um sich selbst zu schützen, nee, das war wer anders. Nee, war ich nicht. Und das passiert dreimal. Dreimal verrät oder verleugnet Petrus Jesus, bevor der Hahn in den frühen Morgenstunden kräht. Und dann steht hier eben, Petrus wurde traurig, weil Jesus zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er sprach zu Jesus, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt alle Dinge. Auch wenn du nicht mit mir draußen in dem Vorhof warst, Jesus, weißt du, dass ich dich dreimal verleugnet habe. Du weißt, dass ich dich auch im Stich gelassen habe. Du weißt, dass ich dich auch verlassen habe. Du weißt alle Dinge. Petrus wusste, dass Jesus es weiß. Und wie antwortet Jesus darauf? Ha, hab ich dich, du Verräter. Wie konntest du nur in der Stunde, in der ich hier irgendeinen Freund gebraucht hätte, selbst du hast mich da allein gelassen, wo du doch immer noch behauptet hast, du würdest das niemals tun. Jetzt hab ich dich. Nee, so eben nicht. Sondern Jesus wiederholt nur noch einmal, weide meine Schafe. Jesus macht ganz deutlich, ich weiß, was du getan hast. Und du sollst wissen, dass ich das weiß. Und jetzt reden wir nicht mehr weiter drüber. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Weide meine Schafe. Jesus hält daran fest, was er eigentlich von Petrus wollte. Ihm einen Zuspruch geben. Mit ihm die Freundschaft besiegeln, ihm sagen, das Leben geht weiter. Wir werden nicht da im Vorhof beim Hohen Rat stehen bleiben, nicht da, wo du versagt hast. Das ist nicht die Basis, auf der wir sind. Ich möchte sagen, ich weiß darum, aber Petrus, wir gehen weiter. Weide meine Schafe. Du hast einen Auftrag, du hast ein Leben, du hast einen Sinn. Jesus ist ganz offensichtlich nicht nachtragend. Er erinnert daran, aber nicht fies. Er sagt nicht, ich habe das nicht vergessen und ich werde das nicht vergessen und ich werde dir das immer vorhalten. Er hat keine Drohung, sondern er befreit. Durch dieses Andeuten, dieses klare Sagen, Petrus, ich weiß darum, wie du versagt hast und wir gehen weiter, schwebt dieses Versagen von Petrus nicht mehr über ihm. Es ist ausgesprochen, es ist zur Sprache gekommen. Es ist aus der Welt geschafft, weil Jesus und Petrus darüber geredet haben. Ich weiß, sagt Jesus, ich weiß, dir geht das noch nach. Ich weiß, dass du dich echt mies fühlst. Und ich weiß, dass du dich auch blöd fühlst, wenn ich das jetzt anspreche. Aber ich möchte das ansprechen, damit wir es aus der Welt schaffen können. Damit du mir glaubst, dass ich es dir nicht nachtrage. Dass deine Fehler bei mir nicht oben anstehen, sondern dass wir sie gemeinsam aus deinem Leben befördern können. Weide meine Schafe. Lass uns weitergehen. Egal, was du getan hast, egal, wie sehr du mich allein gelassen hast, egal, wie wenig dich Jesus vielleicht in deinem Leben bisher interessiert hat, egal, wie sehr du meinst, gesündigt zu haben, egal, ob du meinst, dass du ein Versager, Verräter, Verleumder bist, egal, was du glaubst, wer du bist, was du von dir selber denkst, Jesus trägt es dir nicht nach, sondern er vergibt es dir wirklich. Er vergisst es nicht nur. Er lässt es nicht einfach links liegen, sondern er vergibt dir. Echte Vergebung. Das ist das Wesen von Liebe. Nicht, wir reden da nicht mehr drüber und das ist schon irgendwie, dann kommt sowieso immer wieder hoch. Liebe vergibt wirklich. Liebe spricht Fehler an, aber nicht so, dass sie wehtun, sondern so, dass sie aus der Welt geschafft sind. So wie Jesus vergibt. Und das feiern wir in der Taufe. Ein neues Leben. Ihr werdet gleich mit Jesus ins Grab gelegt, symbolisch, ins Wasser gelegt. Und ihr werdet neu auferstehen. Und danach seht ihr noch genauso aus, wie ihr jetzt ausseht. Und ihr werdet noch die gleichen Menschen sein. Und ihr habt noch Erinnerungen an euer altes Leben. Aber ihr werdet ein neues Leben beginnen. Das feiern wir. Da feiern wir die Liebe in der Taufe. Was Liebe alles kann. Sie verändert nicht die Menschen druckvoll und sagt, jetzt musst du sterben und wir werden was ganz Neues anfangen, sondern wir machen aus dir etwas Neues. Wir nehmen all das, was du erlebt hast, deine Erfahrung, dein Leben, all das, wo ich mit dir schon gewesen bin, sagt Gott, das nehmen wir, das behalten wir, aber wir verändern das zu was Gutem. Das kann Liebe. Sie kann positiv verändern, sie kann modellieren, sie kann etwas Neues schaffen in dem Alten, was schon da ist. Gott wirft nicht alles über Bord, sondern Gott lässt dich in seiner Liebe stehen und wäscht all das ab, was nicht gut ist, lässt es zur Sprache kommen und nimmt es weg. So ist Liebe. Liebe verändert. Und Liebe ist immer genug. Liebe reicht immer aus. Gottes Liebe reicht immer aus. Ich habe gestern mit meinen Jungs den Film The Boss Baby geguckt. Läuft im Moment im Kino, ist tatsächlich recht witzig. Und dabei geht es darum, dass Babys Angst haben, dass die Summe der Liebe auf der Welt nicht ausreicht für jedes neugeborene Baby. Weil irgendein Superbaby, was sehr enttäuscht ist von den anderen Babys, das hat einen Hund erfunden, einen ganz süßen, niedlichen Hund, der für immer ein Welpe bleiben wird. Und wenn Menschen einen Hund haben, der für immer ein Welpe ist, dann wird all die Liebe, die die Menschheit hat, in diese Hunde gesteckt und sie ist nicht mehr da, um für die neugeborenen Babys auszureichen. Und das ist natürlich für die Babys ein großes Problem, weil wenn sie geboren werden, dann ist keine Liebe mehr für sie da, also müssen sie irgendwie die Hunde loswerden. So, darum geht es in dem Film. Und es ist nett und witzig und ganz niedlich und am Ende wird natürlich deutlich, die Liebe ist nicht verbraucht, wenn ganz viele Hundebabys da sind. Liebe reicht immer aus. Und Gott ist die Quelle der unendlichen Liebe. Der Liebe, die immer nachfließt. Ich weiß nicht, ob er sie ständig neu macht, bestimmt. Gott kann einfach schaffen. Und sie fließt einfach immer nach. Die Liebe ist niemals zu Ende. Und wir dürfen sie weitergeben, wenn wir sie empfangen. Wenn wir unser Ja auf diese Frage, hast du mich lieb, dann dürfen wir sie empfangen. Und sie wird ausreichen, dass wir sie weitergeben können. Und das wird in diesem Zuspruch oder in diesem Auftrag auch deutlich, weide meine Schafe. Wenn du mich lieb hast, Petrus, dann weide meine Schafe. Und was sind wir dankbar darüber, dass Petrus diesen Auftrag von Jesus empfangen hat? Dass wir Petrus haben, den Fels, so wird er in der Bibel genannt, der Fels, auf dem Gott seine Gemeinde baut. Dass wir Gemeinde haben, wo wir eine wunderbare Weide haben, wo wir auftanken können, wo wir satt werden. Und es gibt so viele gute Bibelstellen, die bildhaft zu verstehen sind, wo auch die Nachfolger Jesu oder wo Christen, wo Menschen sich mit Gott abgeben, als Schafe bezeichnet werden. Wir dürfen uns als Schafe identifizieren. Und wir tun das auch so gerne auch hier, an dieser Stelle, weil Petrus ja den Auftrag hat, die Schafe zu füttern, sie zu weiden, ihnen was Gutes zu tun. Und wir wünschen uns das ja auch so sehr, jemanden zu haben, einen gut ausgebildeten Theologen, der uns die Bibel erklärt, sie uns in gute Häppchen zerlegt, sodass wir sie essen können, dass wir daran satt werden. Wir brauchen Hauskreisleiter, die uns die Bibel erklären und uns satt machen. Oder der Frommste in der Gruppe, der bekommt halt diesen Job zugesprochen. Du bist der Frommste und du hast dafür zu sorgen, dass ich satt werde. Du hast diesen Auftrag, weil du der Beste bist, weil ja immer der Beste diesen Auftrag kriegt. Und dann überlegen wir nochmal ganz kurz, wer Petrus war. Der Beste. Naja, oder auch nicht. Er war der Vorlaute. Er war immer der, der als erstes irgendwas gesagt hat. Ob das richtig war, musste sich hinterher erst zeigen. Er war ganz oft der Nichtversteher. Er war ungelehrt, er war nur Fischer. Das konnte er richtig gut, aber ein Gelehrter, ein religiös Gelehrter war er nun mal überhaupt nicht. Und er bekommt diesen Auftrag, uns zu weiden, satt zu machen. Vielleicht ist diese Bibelstelle die einzige, bei der es nicht legitim ist, sich mit dem Schaf zu identifizieren. Vielleicht ist diese Bibelstelle die Bibelstelle, an der wir uns mit Petrus identifizieren sollten. Jeder Einzelne. Wo Jesus sagt, weide meine Lämmer, füttere meine Schafe. Denn Jesus kann eigentlich nicht Petrus den Auftrag gegeben haben, kümmere du dich um die da, um die waren noch niemand, die waren noch keine Schafsherde, noch keine Gemeinde. Die Gemeinde hat sich erst einige Wochen später in Jerusalem gegründet. Und natürlich hatte Jesus das schon im Blick, dass es mal Gemeinde geben wird. Aber ich fände es komisch, wenn ausgerechnet Petrus, der kein theologischer Leiter war, der die Schrift nicht so gut kannte wie manch anderer damals, wenn er den Auftrag bekommen sollte, verantwortlich dafür zu sein, dass die Gemeinde satt wird, dass die Gemeinde all das bekommt, was sie braucht, dass sie geweidet wird. Die anderen könnten die tatsächlich anderen gewesen sein, die Jesus nicht kannten, die nicht wissen, wo man satt wird, die nicht die Weide kannten, die immer grün ist, den Ort, wo die Liebe immer fließt. Liebst du mich? Nimmst du meine Liebe an? Sind wir tight miteinander? Dann gib diese Liebe weiter. Du, der tight mit Jesus ist, du, der die Liebe angenommen hast, jeder Einzelne, der sein Ja zu Jesus gefunden hat, du sollst die Liebe weitergeben. Denn Gottes Liebe versiegt nicht. Weitergeben bedeutet, dass du deine Mitmenschen lieben kannst, deine Mitmenschen lieben sollst. Das ist ein Auftrag. Das, was ich dir gebe, sagt Jesus, meine Liebe, mein frisches Wasser, meine grünen Weiden, die gib weiter. Meine Liebe kannst du weitergeben. Was heißt den anderen weiden? Ihm Gutes tun, ein Schaf dorthin zu stellen, wo es ihm gut geht. Und das bezieht sich bestimmt nicht auf Gemeinde, denn in einer optimalen Gemeinde, da ist das Gras immer grün. Da müssen wir die Leute nicht noch irgendwo hinstellen, wo es grün ist. Wir dürfen die Leute, die dieses grüne Gras, die Liebe Gottes nicht kennen, die dürfen wir einladen, dorthin zu kommen, wo Gottes Liebe ist. Aber ein Hirte, der holt die Schafe nicht immer nur zu sich, sondern er geht den Schafen vor allem nach. Er geht dorthin, wo die Schafe sind und tut ihnen dort was Gutes. Er füttert sie. Wir dürfen zu den Menschen gehen, die Jesus nicht kennen, die Liebe nicht kennen und sie lieben. Ihnen etwas Gutes tun, sie füttern, ihnen Nahrung geben. Das teilen, was wir an Gott Gutes erlebt haben. Den Grund, warum wir in Gemeinde gehen, warum du hier sitzt, den dürfen wir teilen. Ich weiß nicht, was das für dich, welchen Grund es für dich gibt. Da hat jeder auch eigene Bedürfnisse in seinem Leben. Ich brauche Gemeinschaft, ich brauche Bibellehre, ich brauche Zuspruch, ich brauche Lobpreis, ich brauche was auch immer. Was kriegst du hier in Gemeinde? Was kannst du weitergeben? Was hast du Gutes von Gott empfangen? Wo hat Gott dich satt gemacht? Das darfst du weitergeben an andere Menschen, die diese Quelle nicht haben, vielleicht noch nicht haben. Und du brauchst keine Angst haben, dass du mal zu viel gibst, dass du irgendwie verhungerst, weil du alle Liebe ausgegossen hast. Weil es genug gibt. Es reicht. Jesus gibt so viel Liebe, dass wir austeilen können. Wir können das Beste, was wir haben, das können wir weitergeben. Das sollen wir weitergeben. Weil wir davon immer genug bekommen. Was ist dein Bestes? Hast du mich lieb? Das ist eine Frage, die wir ganz persönlich beantworten müssen, wenn sie Jesus uns stellt. Und Jesus stellt sie uns. Er fragt uns jeden Tag, mal laut, mal leise, manchmal überhören wir es, manchmal ist es so deutlich wie heute bei einer Taufe, hast du mich lieb? Wir können dieser Frage heute nicht entgehen, weil diese fünf Leute haben sie beantwortet. Und das stellt jedem Einzelnen hier diese Frage auch ganz persönlich. Hast du mich lieb? Und du musst sie beantworten. Mit einem, weiß ich nicht, kann ich noch nicht sagen, vielleicht später. Mit einem, ich kenne dich überhaupt nicht, weiß ich nicht. Oder vielleicht auch mit einem, ja. Ja, Jesus, ich hab dich lieb. Dann darfst du auch sicher sein, dass Jesus dir diese Frage stellt, egal was du getan hast, egal wer du glaubst, der du bist. Und dass diese Frage von Jesus, die du ihm vielleicht zurückstellst, hast du mich denn auch lieb, dass die bedingungslos mit Ja beantwortet wird von ihm. Denn ihm ist es offenbar ganz egal, wer du bist, wer du meinst zu sein, was du alles getan hast. Er liebt dich und er möchte, dass du die Frage, die er dir stellt, dass du sie mit Ja beantwortest, wenn er sogar Petrus, der ihn in der Stunde, in der er wirklich einen Freund gebraucht hätte, hat er ihn allein gelassen. Und selbst Petrus fragt er das: Hast du mich lieb? Und er ist an seiner Antwort interessiert. Und die Antwort, die du gibst, die hat Konsequenzen. Konsequenzen für andere. Weil du, wenn du Ja sagst, genug Liebe hast, um sie weiterzugeben und sie weitergeben sollst. Wir feiern heute Taufe, weil wir Leute hier haben, die ihr Ja auf diese Frage gegeben haben und noch einmal ganz deutlich geben wollen. Wir feiern, dass Gott alles abwäscht im Wasser. Dass all das, was ihr getan habt, all das, was ihr meint zu sein, das nimmt Gott weg und er gibt euch ein neues Leben, ohne euch auszulöschen, ohne eure Identität wegzunehmen, eure Geschichte zu negieren. Ihr dürft ihr bleiben und trotzdem ein neues Leben in Jesus Christus führen. Und wir feiern Taufe, weil wir euch auch in diese Gemeinschaft der Petrusse aufnehmen. Der Leute, die genug haben, um weiterzugeben. Das ist das Wunder an Taufe. Das feiern wir heute. Und wir dürfen dabei für uns alle nochmal die Frage beantworten: Liebst du mich? Hast du mich lieb? Die Jesus jedem Einzelnen heute Morgen stellt. Amen.